Ich hatte lange Zeit ganz große Probleme mit meinem Selbstwertgefühl.
Humor ist aus meiner Sicht so eine Art Bewältigungsmechanismus.
Also dachte ich. Aber ich habe dann rausgefunden, mein Problem ist gar nicht mein Selbstwertgefühl.
Also ich finde es gut, wenn man Witze machen kann über Sachen, die nicht so schön sind, und das hilft einem dann ja, damit umzugehen.
Ich bin Kacke. Und was fängt man mit seinem Leben an, wenn man selber weiß, dass man Kacke ist?
Ich glaube, so kommen auch viele Menschen zum Humor, dass da irgendwas ist in ihrem Leben, was nicht optimal läuft, und dann ja, mogeln sie sich auf die Art durch und finden irgendwie was Witziges da drin.
Am Anfang dachte ich, vielleicht gehe ich in die Politik. Aber die Idee hatten andere zuerst. Deswegen bin ich dann auf der Bühne gelandet. Und viele Künstler nutzen ja diese Aufmerksamkeit, um wichtige gesellschaftliche Probleme zu thematisieren. Ich rede eigentlich immer nur über psychische Probleme und schlechten Sex. Aber ich habe halt auch keinen Bock zu recherchieren.
Scheitern, Sex und Selbstzweifel.
Ja, schuld an allem sind eigentlich meine Eltern. Also ich hatte, wie die meisten Künstler, eine ganz schlechte Kindheit. Mein Vater war nie da und hatte keine Zeit, mich zu schlagen. Das musste alles meine Mutter machen.
Die fabelhafte Welt der Helene Bockhorst.
Ja, ich höre häufig, dass Leute sagen, oh, ich würde meiner Mama so gern alles zurückgeben. Das will ich auch. Aber ich will nicht in den Knast.
Eine Sendung von Anja Buchmann.
Aber das muss euch auch gar nicht weiter leid tun, dass ich so eine schlechte Kindheit hatte, weil gesamtgesellschaftlich gesehen ist das total sinnvoll. Also ich kaufe viel Alkohol, das kurbelt die Wirtschaft an. Das schafft auch viele Arbeitsplätze, gerade so im therapeutischen Bereich. Und ich hatte eine Zeit lang ziemlich viel Sex mit Leuten, die sonst ganz sicher nie Sex gehabt hätten. Also ich war so eine ehrenamtliche sexuelle Inklusionshelferin. Ja, einer muss es ja machen. Ihr könnt es jetzt leider gerade nicht sehen, weil ich eine Brille auf habe, aber ich bin eigentlich total attraktiv. Also wenn ich die Brille abnehme, dann passiert hier alles in Zeitlupe. Leise Musik erklingt, meine Haare flattern im Wind. Keine Angst, ich werde es jetzt nicht demonstrieren. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung.
Sie trägt eine Brille, die 31-jährige Hamburgerin Helene Bockhorst. Beim Auftritt im Aachener Franz ist sie, wie eigentlich immer, in Glitzer-Leggings gekleidet. Diesen Abend pink. Dazu T-Shirt, Turnschuhe, lange braune, leicht wellige Haare und eben Brille. Und hätte sie die nicht schon in ihrer Jugend getragen, dann wäre ihre Pubertät und die sexuelle Reifung durchaus anders verlaufen, meint die Comedienne im Rückblick.
Aber früher wusste ich das nicht, dass ich nur die Brille hätte abnehmen müssen und dass dann alle über mich hergefallen wären. Deswegen habe ich viele Sexratgeber gelesen. Macht das auf keinen Fall. Da stehen ganz komische Sachen drin. Also in dem einen Ratgeber, da hieß es zum Beispiel, man soll am Körper Punkte schaffen, wo Menschen gern hinsehen. Das habe ich leider ein bisschen zu wörtlich genommen. Ich habe mir hier am Dekolleté diese zwei Piercings machen lassen. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr da bitte alle hingucken? Es hat sehr weh getan. Exhibitionismus ist übrigens keine Straftat, wenn es eine Frau macht. Das steht auf Wikipedia. Ich finde, man kann seine Rechte auch mal nutzen. Die Begründung, warum das bei Männern eine Straftat ist, wenn die sich entblößen und bei Frauen nicht. Die Begründung ist, Frauen machen das seltener. Das ist eine Begründung, die mir nicht einleuchtet. Weil Frauen bringen auch deutlich seltener jemanden um.
Helene Bockhorst wurde in Hamburg-Harburg geboren, lebt mit ihrem Ehemann im beschaulichen Stadtteil Horn und hat einen Master in Journalistik. Nach ihrem Volontariat hat sie eine Zeit lang bei der Fachzeitschrift Die Wohnungswirtschaft gearbeitet, was nur mittelprächtig ihrem Interesse entsprach. Aber aus einer deutlichen Zukunftsangst heraus hatte die junge Frau während des Studiums zahlreiche Bewerbungen geschrieben und ist dort erstmal gelandet. Parallel dazu, in ihrer Freizeit, ihr erster Besuch eines Poetry Slams. Anfangs dachte sie, ein Slam müsse was mit Musik zu tun haben, wurde aber eines anderen belehrt. Sie mochte die Art des öffentlichen Geschichtenpräsentierens auf Anhieb und da sie selbst schon immer Texte schrieb, beschloss sie, Schüchternheit hin oder her, selbst an einem Slam teilzunehmen.
Weil ich es immer doof finde, wenn man sagt, theoretisch könnte ich das ja auch und dann macht man das nicht. Und ein bisschen wollte ich mir beweisen, dass ich das auch tatsächlich könnte. Weil bei dem Poetry Slam, als ich zugeguckt habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja heftig. Die lesen einfach nur eine Geschichte vor und lassen sich hier feiern wie die Rockstars. Und das ist ja schon mutig, auf eine Bühne zu gehen, aber einen Text schreibe ich dir auch. Und das finde ich aber Panne, wenn Leute sowas sagen, sondern wenn, dann muss man es auch machen.
Das ist eine Eigenschaft der Helene Bockhorst. Neben ihrer Schüchternheit und anfänglichen Zurückhaltung im Gespräch mit unbekannten Menschen trägt sie dennoch eine große Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit in sich.
Also ich habe das Gefühl, dass ich in dem Moment sowas wie meinen Erzählton für die Bühne gefunden habe. Ich habe ja schon immer geschrieben und davor habe ich eigentlich sehr ernste Kurzgeschichten nur geschrieben. Und der erste Slam-Text war dann auch der erste lustige oder lustig gemeinte Text, den ich geschrieben habe. Und so ein bisschen habe ich in dem Moment meine Bühnenperson oder meine Stimme für die Bühne gefunden, glaube ich. Also ich habe halt in meinem Kopf gehört, wie ich das sage und dachte, ja, das wäre cool, das auf der Bühne zu sagen.
Im Herbst 2016 hatte sie ihren ersten Slam-Auftritt, fing Feuer und machte das von nun an regelmäßig. Mehrmals die Woche, neben ihrem Vollzeitjob als Redakteurin. Und als ihr bald darauf die kurzen Slam-Auftritte nicht mehr reichten, entwickelte sie ein ganzes Programm, mit dem sie zunächst auf offenen Bühnen in Hamburg und Umgebung auftrat.
Ich fand Comedy eigentlich immer furchtbar, so das, was ich davon mitbekommen hatte. Aber beim Slam waren mir die Auftrittszeiten zu kurz. Man hat ja immer ein Zeitlimit. Man fährt dann ewig durch die Gegend, nur um irgendwo 5 Minuten zu machen. Ja, das ganze Format war mir auf eine Art zu begrenzt für das, was ich machen wollte, durch die ganzen Regeln. Und im Comedy-Bereich kann man eben länger auftreten und kann machen, was man will. Und das war so ein bisschen ja, die Mohrrübe vor meiner Nase, die mich irgendwie auf die Comedy-Bühne gelockt hat.
Ja, ich habe 4 Jahre lang gearbeitet als Redakteurin bei einer Fachzeitschrift. Und ich habe immer überlegt, wie ich da rauskommen könnte. Eine Zeit lang dachte ich, vielleicht gründe ich ja mal ein Start-up. Weil ich habe häufig sehr gute Geschäftsideen, vor allem im Vergleich zu anderen Leuten. Es gibt ja diese Fernsehsendung, wo Menschen ihre Geschäftsidee präsentieren dürfen. Und da war mal eine Frau, deren Geschäftsidee war Brotaufstrich. Kann man so aufs Brot schmieren und dann essen. Ich will keine Spaßbremse sein, aber ich glaube, Brotaufstrich gibt es schon. Das Konzept kommt mir verdammt bekannt vor. Mein Ziel ist es immer, Sachen zu erfinden, die es noch nicht gibt. Wo sich jeder fragt, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Und ich dachte, ich nutze die Situation jetzt mal für einen kleinen Pitch meiner besten Geschäftsideen. Einige von euch sehen solvent aus. Sorry. Ich habe hier gesehen, da trägt jemand eine gebügelte Bluse. In meiner Welt ist das ein Zeichen von großem Wohlstand. Auch ein völlig unbefleckter Kragen. Also falls Sie Kapital haben, was Sie loswerden möchten, wir finden eine Lösung. Meine erste Geschäftsidee trägt den einprägsamen Namen Klettbaby. Kennen Sie das auch? Ständig fällt Ihnen Ihr Baby runter? Hier kommt Klettbaby ins Spiel. Klettbaby ist ein einzigartiges System, das auf einem hautengen Overall mit stark haftender Klettoberfläche basiert. Sie können sich Ihr Baby also einfach irgendwo an den Körper kletten und haben beide Hände frei zum Arbeiten. Das modulare System ist unbegrenzt erweiterbar. Klettstuhl sorgt für Harmonie am Frühstückstisch. Baby sitzt brav auf seinem Stühlchen und wartet darauf, dass einer der Erwachsenen es herunterpflückt. Klettbett, Klettkissen und Klettdecke sorgen dafür, dass Ihr Liebling immer gut zugedeckt ist und verhindern ganz nebenbei ein ungewolltes Verlassen des Bettes. Im Kindergarten müssen Sie sich Klagen über das Verhalten Ihres Sprösslings anhören? Das ist nun vorbei. Mit dem praktischen Klett-Teppichmodul bleibt Ihr Junior an der Stelle liegen, an der er morgens abgelegt wurde. Na, ich finde die Idee Bombe, hab das aber mal Freunden vorgestellt, die selber Kinder haben. Und die meinten, ich könnte da auf gewisse Widerstände stoßen, einfach weil sich viele Menschen mit ihren Kindern emotional verbunden fühlen.
Das mit dem Start-up hat Helene Bockhorst dann doch nicht gemacht, aber sie hat ihren Job gekündigt. Als sie immer mehr Auftritte hatte, auch wenn sie anfangs nicht viel damit verdient hat. Aber Ende 2017 war sie dann für den Hamburger Comedy-Pokal nominiert und da fasste sie einen Entschluss. Sollte sie den gewinnen, würde es danach wahrscheinlich mit noch mehr besser bezahlten Auftritten losgehen. Also kündigte sie ihre feste, unbefristete Stelle.
Ich bin eigentlich sehr sicherheitsbewusst und mir ist auch mein ganzes Leben lang immer eingeredet worden, so, ja, Arbeit muss wehtun und ein unbefristeter Arbeitsvertrag, da weiß man, was man hat. Alles andere, das kann so schnell vorbei sein. Und auch so Künstler oder das Künstler-Dasein, da habe ich eigentlich nie eine besondere Wertschätzung vermittelt bekommen, sondern eher so brotlose Kunst. Oder warum sollte irgendjemand davon leben können, was zu machen, was ihm Spaß macht? Das ist so eine Einstellung, die ich eigentlich, mit der ich ein bisschen groß geworden bin. Und deswegen war es schon ein sehr großer Schritt, jetzt zu sagen, ja, cooler Job, aber für mich vielleicht nicht ganz das Richtige. Ich lasse das jetzt.
Und sie hat es gelassen und sich ausschließlich auf ihre Karriere als Komikerin konzentriert, die tatsächlich auch durch den Gewinn des Hamburger Comedy-Pokals, als erste Frau übrigens, schnell Fahrt aufnahm. Ach ja, bevor sie an dem Wettbewerb teilnahm, hat sich Helene Bockhorst auch noch kurz das Buch How to Become a Stand-Up Comedian in One Week durchgelesen und fühlte sich von da an für alle Bühnentaten gewappnet. Ein Titel für ihr Programm hatte sie auch schnell gefunden: Die fabelhafte Welt der Therapie. Die Inhalte folgten erst anschließend.
Ich habe selber lange Zeit eine Therapie gemacht und so ein bisschen habe ich dann gedacht, es gibt Parallelen. Also ein bisschen mache ich mich ja auf der Bühne nackig und erzähle Sachen, die viele als unpassend empfinden oder Sachen, für die viele Leute und teilweise auch ich mich schäme. Und das ist ja ein bisschen eine Therapiesituation dann.
Habt ihr Lieblingsfische? Fischstäbchen. Oha. Ich finde ja, welche Fischart einem als erstes einfällt, das verrät sehr viel über einen Menschen. Also wenn du das Fischstäbchen bist, dann bist du sehr aufopferungsvoll, würde ich mal sagen. Ja, mein Lieblingsfisch, das ist der Prachtröhrenaal. Kennt ihr mal den Prachtröhrenaal? Sehr unterschätzte Fischart. Das ist so ein seltsames, geringeltes Tier, was sein ganzes Leben in einer selbstgegrabenen Röhre verbringt. Und der Prachtröhrenaal verlässt seine Röhre nur bei Nahrungsmangel und Nachbarschaftsstreitigkeiten. So stelle ich mir das perfekte Leben vor. Ja, Fische haben mir immer geholfen, auch in den dunkelsten Stunden meines Lebens. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Fischlein her. Mir ging es vor ein paar Jahren gar nicht gut und ich bin dann zum Arzt gegangen Und der hat die Diagnose gestellt, mittelgradige Depression. Und ich dachte so, was sind Sie für ein Penner? Ich sag Ihnen, ich habe Selbstzweifel, ich bin antriebslos, ich denke, alle anderen sind besser als ich, ich liege nur noch im Bett. Und Sie sagen mir, es gibt Leute mit besseren Depressionen.
Manche versehen Helene Bockhorsts Humor mit dem Etikett Tragic Comedy. Und irgendwie passt sie zu Typen wie der ehemals depressive Nico Semsrott, der seine Programme als Stand-up-Tragedy bezeichnet. Zumindest was diesen Teil ihres Programms angeht, in dem es um Selbstzweifel und vermeintliche Unzulänglichkeiten geht. Und es gibt auf jeden Fall Bezüge zum Innenleben der Privatperson Helene Bockhorst, wenn auch natürlich als Bühnenfigur überzeichnet.
Ich bin verdammt ehrgeizig. Ja, das Risiko, dass man sich umbringt, ist wohl tatsächlich am höchsten, unmittelbar nachdem man sich in Behandlung begeben hat. Das ist generell so, nicht nur bei meinem Arzt. Und das hängt wohl auch damit zusammen, dass man dann häufig antriebssteigernde Medikamente verschrieben bekommt. Und dann erledigt man Sachen, die man lange aufgeschoben hat. Ich habe festgestellt, es gibt immer was, was mich am Leben hält. Also damals im Studium hatte ich ganz finstere Gedanken, aber dann ist mir aufgefallen, nee, ich kann mich nicht umbringen. Ich habe ja noch an der Uni diese Gruppenarbeit. Ein paar Wochen später ging es mir wieder schlecht, aber ausgerechnet dann war ich mit Treppenhausreinigung dran. Ja, inzwischen geht es mir wieder besser. Ich war jetzt letztens wieder beim Arzt und da meinte der, ich bin eigentlich kerngesund. Und wenn ich weiterhin so viel im Bett liege, dann ist das keine Krankheit, sondern ein Hobby. Er meinte auch, ich soll damit aufhören. Fand ich schade. Ich finde, Depressionen sind ein erfüllendes Hobby, wenn auch nicht besonders gesellig. Deswegen suche ich immer Gleichgesinnte, die ein bisschen mit mir rumliegen wollen. Ich hatte auch mal die Idee, eine Messe oder Convention zu veranstalten für Depressive, wo dann Hersteller ihre Produkte präsentieren dürfen. So bequeme Betten, kuschelige Schlafanzüge, Rasierklingen. Ich stelle mir das eigentlich ganz schön vor, wenn man sagen könnte, hey, sehen wir uns nächstes Jahr auf der Depricon. Da wird es dann unterschiedliche Stände geben, einen Stand mit Therapie to go, einen Verkostungsstand, wo man Antidepressiva snacken kann. Die Messehostessen auf der Depricon, die müssten so ein bisschen fertig aussehen, immer weggucken, wenn man was von ihnen will. Die ganzen Getränke auf ihren Tabletts selber austrinken. Als Stargast würde man irgendeinen suizidgefährdeten Promi einladen, dann hoffen, dass der so lange durchhält. Ich habe mal 2 Leute angefragt, sicher ist sicher. Ja, aber das Problem bei so einer Veranstaltung ist wahrscheinlich, da kommt dann keiner. Alle zu Hause am Rumliegen. Ich habe mal gelesen, wenn ein Hummer einen Kampf gegen einen anderen Hummer verloren hat, dann zeigt er eine niedergeschlagene Körpersprache und zieht sich in seine Höhle zurück. Aber wenn man ihm dann Antidepressiva verabreicht, dann richtet er sich auf und will sofort wieder kämpfen. Das bedeutet absolut nichts. Ich wollte es nur mal sagen.
Ja, thematisch geht es eben viel so um soziale Ungeschicklichkeiten, um psychische Probleme oder so Gedankenspiralen, die man hat, und sehr viel um Sex.
Tatsächlich, Sex ist ein sehr raumgreifendes Thema in Helene Bockhorsts Programm »Die fabelhafte Welt der Therapie«.
Mir haben neulich Freunde unterstellt, ich wäre sexsüchtig, und es stimmt überhaupt nicht. Also ich kann zum Beispiel auch auf der Bühne stehen und nicht über Sex reden. Das war schon länger als 10 Sekunden. Ja, und der ultimative Beweis, dass ich nicht sexsüchtig bin, es gibt auch Leute, mit denen ich nicht geschlafen habe. Ja.
Natürlich gibt es die. Und es gibt auch Momente, sogar ganze Abschnitte, in denen die Comedienne nicht Sex zum Thema macht. Abgesehen davon, wenn es um Sex geht, dann ist es nicht Helene Bockhorsts Ziel, durch schlichte Anzüglichkeiten schnelle Lacher hervorzurufen.
Es beschweren sich auch manchmal Leute und sagen, oh, es geht ja nur um Sex. Was aus meiner Sicht nicht ganz stimmt. Also ich finde, man kann überhaupt nicht nur über Sex reden, sondern wenn man über Sex redet, dann geht es ja immer auch um gesellschaftliche Verhältnisse und um Rollen. Und es geht immer auch um Psychologie und um die Sachen, die wir alle mit uns rumschleppen. Also es gibt ja nicht nur Sex in irgendeiner sterilen Form, sondern da spielen ganz viele Sachen mit rein. Ich finde eben, es sagt ganz viel über eine Gesellschaft aus, was sie für ein Verhältnis zum Thema Sex hat und wie Menschen miteinander umgehen und natürlich auch Sex haben.
Ja, ich weiß nicht, manchmal ist es auch gar nicht so gut, wenn man so viel über Sachen nachdenkt. Ich habe mir neulich mal Gedanken gemacht über merkwürdige Sachen, die Leute beim Sex sagen. Also meine Erfahrung ist, dass Männer dann gerne sowas sagen wie, ich kann deinen Herzschlag spüren. Oder du bist so warm. Wenn jemand das einmal sagt, dann finde ich es noch so ganz in Ordnung. Aber wenn jemand fünfmal an einem Abend sagt, du bist so warm, dann frage ich mich doch, was stimmt denn nicht mit dir? Bummst du sonst Leichen? Das ist ja wohl das niedrigschwelligste Kompliment aller Zeiten. Klasse Körpertemperatur. Mir gefällt, dass du am Leben bist. Ja, ihr werdet diese Sätze auch nie wieder unbefangen hören können, oder? Aber vielleicht sagen das Leute auch nur zu mir. Vielleicht bin ich einfach so schlecht im Bett, dass keiner weiß, was er sonst sagen soll. Und dann loben sie halt, dass ich 37 Grad warm bin. Das ist keine Leistung, Leute, wirklich nicht. Aber manche Sätze will ich auch einfach nicht mehr hören, wenn ich mit jemandem rummache. Ich hatte mal was mit einem Typen und der war schon relativ alt. Und auf einmal sagt er so völlig aus dem Nichts, ich muss dir was gestehen, das ist für mich das erste Mal. Und ich dachte nur, oh Mist, weil das ist eine Riesenverantwortung. Egal, was ich dann mit dem mache, der muss ja denken, das ist also Sex. Es gibt vielleicht Ärger, wenn der danach dann rumläuft und Frauen wirkt. Ja, überlegt mal, was ich für eine Macht hatte in dem Moment. Ich hätte dem einreden können, es muss immer ein Pferd dabei sein. Oder dass man seinen kleinen Finger grün anmalen und ein Lied singen muss, bevor man loslegt. Ja, und irgendwo in Hamburg sitzt jetzt gerade so ein Typ und hat so ein Candlelight-Dinner, guckt auf die Uhr und denkt sich, wo soll ich um die Uhrzeit einen Pony herkriegen?
Es ist schon ein bizarres Bild. Helene Bockhorst steht in ihrer pinken Glitzer-Leggings auf der Bühne, lächelt scheinbar scheu ins Publikum und erzählt mit leiser, klarer Stimme von erotischen Eskapaden, von Online-Dating, schlechtem Sex und gepiersten Brüsten. Es scheint ein Widerspruch in sich, wenn diese vermeintlich schüchterne Künstlerin sehr klare Worte findet und Themen anspricht, die immer noch mit Tabus belegt sind, insbesondere bei Frauen. Die Komikerin reiht sich in einen aktuellen Trend ein. Immer mehr, insbesondere jüngere Frauen, berichten in Blogs und Podcasts über Sexthemen, über Erlebnisse, Skrupel, Lebens- und Liebesformen, Rollenklischees, Feminismus und Selbstermächtigung. Sie heißen Schnapsidee, Sextapes, Let's Talk About Sex oder als Radiosendung und Podcast Eine Stunde Liebe von Deutschlandfunk Nova, in dem regelmäßig auch weibliche und emanzipatorische Themen besprochen werden. Insofern kann Mann bzw. Frau auch feministische Ansätze in ihrer Comedy sehen, wenn Helene Bockhorst mit großer Selbstverständlichkeit zum Beispiel Selbstbefriedigung anspricht. Dieser Teil ihres Programms kommt übrigens nicht immer und überall gut an.
Seitens Veranstaltern oder wenn man Fernsehtexte vorher abgibt, dann gab es da durchaus längere Diskussionen, ob ich das machen darf oder nicht. Und ich finde aber eigentlich, also man kann sich drüber streiten, ob das die besten Witze sind, die ich in meinem Programm habe, aber solange sich Leute darüber aufregen, dass ich über Selbstbefriedigung rede oder denken, sie müssten auf irgendeinen imaginären Zuschauer oder Rezipienten Rücksicht nehmen, dass der das nicht versteht, warum eine junge Frau, die verheiratet ist, über Selbstbefriedigung redet. Ich finde, so lange muss ich die Witze erst recht machen.
Kleine Umfrage. Wer befriedigt sich denn gerne selbst? Okay. Was ist mit euch? Habt ihr alle so kurze Arme? Ihr seid bestimmt sehr höfliche Leute. Wenn man sich so gar nicht selbst befriedigen kann, dann muss man sehr höflich zu seinen Mitmenschen sein. Könntest du bitte mal, Entschuldigung. Einzige Ausnahme vielleicht der Tyrannosaurus Rex. Hatte kurze Arme, war gar nicht höflich. Ist aber auch ausgestorben. Ja, ich habe mich neulich mit meinen Freundinnen unterhalten über Selbstbefriedigung. Und da kam raus, dass wir alle irgendwann in unserem Leben schon mal auf Obst oder Gemüse zurückgegriffen haben. Es ist ja auch sehr naheliegend, wenn man sich die Form mal anguckt von so einem Apfel. Nein, Spaß, es geht natürlich um Bananen. Bananen sind das meist missbrauchte Obst. Und komischerweise meinten da mehrere Frauen in der Runde, sie würden immer erst ein Kondom über die Banane ziehen. Und ich dachte so, warum? Wovor hast du denn Angst? Wenn ich kein Kondom nehme, denkt dann die Banane, ich bin eine Schlampe? Oder kriege ich dann Bananentripper? Ja, aber dann stand ich irgendwann im Supermarkt und habe da das Schild gelesen. Babybananen. Irgendwo müssen die herkommen.
Also das finde ich einfach wie so eine Fabel für vieles. Oder wie so eine Miniatur, in der man Sachen sehen kann, wenn man möchte. Und man kann dann über den Witz lachen und kann darüber lachen, haha, sie hat Ficken gesagt. Aber man kann eben auch sagen, ich habe da irgendwas wiedererkannt, was mir passiert ist. Oder ich habe da eine Empfindung, die ich vielleicht nicht nur beim Sex habe, sondern in einer anderen sozialen Situation. So unsere ganzen Komplexe, die suchen uns bei allem heim, was wir tun und natürlich auch beim Sex.
Und Komplexe jeglicher Art schimmern immer wieder durch Helene Bockhorsts Erzählungen. Wie erwähnt, sie sieht die Bühne auch als eine Art Therapiesituation oder als Möglichkeit der Erprobung. Hier kann sie ihre inneren Zensoren zeitweilig ausschalten.
Ich habe das Gefühl, ich kann sehr ich selbst sein auf der Bühne, mehr vielleicht als im richtigen Leben. Und ich schreibe so ein bisschen für diese Figur, die sich das alles traut und die auf der Bühne steht. Ja, ich bin auf eine Art sehr ungefiltert auf der Bühne und sehr bei mir selbst. Also ich schalte eigentlich die ganzen Filter ab, die ich im richtigen Leben habe, um sozial akzeptabel zu wirken.
Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich es immer gerne jedem recht machen will. Und wenn man immer alle Erwartungen erfüllen will, dann entwickelt man so eine übermäßige Empathie.
Ich würde sagen, dass ich meine hemmungslose Persönlichkeit auslagere auf die Bühne. Also den Teil von mir, der sich eben erlaubt, Sachen zu sagen und auch Sachen zu sagen, die unpassend sind und Sachen, die ich mal gedacht habe in einer bestimmten Situation, aber die Klappe gehalten habe, weil ich niemanden vor den Kopf stoßen wollte.
Das denken manche vielleicht, Empathie, das ist doch diese Krankheit, wo man kein Getreide verträgt. Nein, das ist Zöliakie. Empathie ist, wenn man sich in das Getreide hineinversetzt. Meine Empathie ist leider so groß, dass die sich auch auf Gegenstände erstreckt. Das merke ich mal beim Einkaufen. Beim Einkaufen muss ich den Einkaufswagen immer in die kürzeste Schlange zurückbringen. Einfach damit die anderen Einkaufswagen sich nicht so einsam fühlen. Und wenn ich ein Produkt aus dem Regal genommen habe, dann muss ich das kaufen. Weil es hatte sich bestimmt schon gefreut. Ich habe das mal einer Freundin erzählt und die meinte, dass sie das mit den Einkaufswagen und Produkten auch kennt und dass sie außerdem im Winter nie ihr Kaugummi auf die Straße spucken mag, weil sie sich solche Sorgen macht, es könnte frieren. Ja, wenn ihr mich fragt, völlig bekloppt, die Alte.
Irgendwas machen ist aus meiner Sicht immer zu einem gewissen Grad auch scheitern. Also man verabschiedet sich dann ja von dem perfekten Bild einer Sache, was man im Kopf hatte und muss das eintauschen gegen was Echtes, was weniger gut ist in den meisten Fällen oder anders ist, als man gedacht hat. Und an solchen Live-Auftritten, da muss man eben sich von seinem Perfektionismus ein Stück weit verabschieden und sagen, das passiert jetzt gerade, das ist echt und das muss für heute reichen. Besser kann ich es heute nicht.
Noch eine quasi therapeutische Nebenwirkung, die Bühne als Ort des berühmten Hier und Jetzt, die keinen Platz lässt für perfektionistische Bilder des eigenen Selbst. Apropos Perfektionismus, das Lernen ihrer Texte findet Helene Bockhorst ziemlich einfach. Abgesehen davon, dass sie hier und da auch spontan mit dem Publikum agiert, kann sie ihre Geschichten und Erzählungen sozusagen virtuell ablesen.
Mein Soloprogramm, das sind ungefähr 50 geschriebene DIN A4-Seiten in ausgeschrieben. Und ich sehe die ganze Zeit, wo ich da gerade bin. Also das ist überhaupt kein Problem, das konnte ich auch von Anfang an. Aber schwierig ist, wenn ich Kleinigkeiten ändere, weil es quasi schwieriger für mich ist, mir einen Text zu merken, der minimal abweichend ist von der Version davor, als einen komplett neuen Text. Weil ich eben sehen muss, an welcher Stelle biege ich jetzt anders ab, in welcher Version des Manuskripts bin ich gerade. Das ist dann die Schwierigkeit.
Ja, ich habe eine App-Idee, mit der wir alle sehr reich werden können. Vielleicht investiert einfach jemand anderes, mal sehen. Und zwar ist ein Riesenmarkt dafür da. Ich dachte, ich mache Shazam für Enten. Muss ich vielleicht kurz erklären für Leute, die die Shazam-App nicht kennen. Damit kann man so Musik erkennen. Wenn man ein Lied hört und das mag man, dann kann man das einfach einschalten und die App sagt einem dann, von welchem Künstler das ist und welches Lied das ist. Und das gibt es auch für Kunstwerke. Man kann einfach ein Kunstwerk einscannen mit dem Handy und die App sagt einem dann, rennender Mann auf grünem Grund oder wie auch immer das Werk heißt. So, und wie oft sitzt man im Park und fragt sich, was ist das für eine Ente? Und hier kommt Chesente. Einfach die Ente einscannen mit dem Handy. In der kostenlosen Basisversion gibt es nur die Unterscheidung Stockente, ja, nein. Und Stockente, ja, nein, das ist eine Unterscheidung, die meisten Menschen auch ohne Chesente problemlos treffen können. Deswegen müssen die dann mit In-App-Käufen weitere Entenarten freischalten. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich gesagt habe, damit werden wir reich. Ja, ich habe noch eine App-Idee und zwar ist mir aufgefallen, besonders erfolgreich sind Apps, wenn sie unterschiedliche Bedürfnisse und Zielgruppen zusammenbringen. Meine App heißt die Pyro-App. Kennen Sie das auch? Sie haben ein Haus und möchten es loswerden. Oder Sie sind Pyromane und suchen ein Haus, das Sie anzünden können. Oder Sie sind schaulustig und fragen sich, wo es in Ihrer Umgebung ein munteres Feuer gibt. Pyro-App bringt Sie alle zusammen. Entdecken Sie spannende Brände in Ihrer Nachbarschaft. Alle 11 Minuten verbrennt ein Haus über Pyro-App. Ich werde diese Ideen noch weiteren Menschen vortragen und irgendjemand wird zuschlagen, ich bin mir sicher.
Ob sie von Start-ups für neu zu entwickelnde Apps erzählt, von ihrer übermäßigen Empathie, von Depressionen oder von Sex, Helene Bockhorst steht meist ungerührt auf der Bühne, es sei denn, sie macht gerade ihren selbst erfundenen, absolut coolen Supermove, eine merkwürdige Verrenkung, die sie nach eigener Aussage anbringt, wenn ihr gerade keine Antwort auf einen Publikumszuruf einfällt. Ansonsten steht sie einfach da, geht mal ein paar Meter nach rechts oder links, das war es aber auch schon.
Ich bin halt motorisch etwas merkwürdig, würde ich sagen, und schüchtern und habe wenig Mimik, das ist einfach so. Und ich habe jetzt letztens erst erfahren, auch von lieben Kollegen, die mich sehr ausgelacht haben, als ich gesagt habe, ich bin lässig. Da habe ich erst erfahren, dass ich nicht lässig wirke auf der Bühne, weil ein Freund von mir meinte, ja, wenn man anfängt, auf der Bühne zu reden, dann redet man ja erstmal so ein bisschen merkwürdig und man muss da erst seinen Ton finden. Dann habe ich gesagt, nee, ich nicht. Ich war von Anfang an super lässig. Und dann haben die anderen gesagt, du denkst, dass du lässig bist? Im Ernst? Denkst du das wirklich? Und ich habe gesagt, ja, ich bin lässig wie Peter Maffay. Und die haben sich totgelacht, weil sie halt so dieses Selbstbild und Fremdbild überhaupt nicht übereinander gekriegt haben bei mir.
Irgendwie dachte ich, Nippelpiercings wären der heißeste Scheiß und würden mich im Mut zu einer super sexy Bitch machen.
Lässig ist tatsächlich nicht das erste Attribut, das man Helene Bockhorst zusprechen würde. Übrigens lässt sie sich nur bei der Dramaturgie ihres Programms etwas unterstützen. Bei allem anderen rund um Bewegungen, Kleidung, Gestik und Mimik will sie allein entscheiden. Allerdings hat sie einige befreundete Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie sich regelmäßig zu verschiedenen Problemen, Freuden und Herausforderungen des Jobs austauscht. Und das tat sie einmal auch beim Thema Kurzatmigkeit.
Dass ich irgendwie glaube, ich müsste vielleicht mal ein Sprechtraining machen oder irgendwie Atemübungen, ob mir da jemand was empfehlen kann. Und dann hat einer von denen so eine Reihe von Screenshots reingepostet von früheren Tagen, wo ich immer geschrieben habe, ah, ich habe gerade einen Tafelspitz gegessen und 3 Cheeseburger und jetzt geht's gleich los. Oder ja, ich hatte hier eine echt gute Linsensuppe und noch Gemüsebratlinge. Und dann hat er so geschrieben, also vielleicht würde es besser klappen mit deiner Atmung, wenn du dir nicht vor jedem Auftritt ein halbes Schwein mit Gemüse reinfahren würdest. Ich sage nicht, dass es daran liegen muss, aber versuch mal 2 Stunden vorher nichts zu essen, ob es dann besser geht. Und ja, er hatte recht. Also es verkleinert das Lungenvolumen sehr stark, wenn man sehr viel Futter in sich reinhaut vorher.
Das tut sie nicht mehr, das mit dem Futter in sich reinhauen. Und siehe da, die Kurzatmigkeit ist vorbei. Abgesehen davon scheint Essen bei Helene Bockhorst einen hohen Stellenwert zu haben, denn ihre Vergleiche und Metaphern stammen häufig aus dem kulinarischen Bereich, wie auch bei ihrem Text über unfreiwillige Jungfräulichkeit.
Da geht's darum, dass ich eben als Teenager immer vermutet habe, weil ich so ein Außenseiter-Mädchen war, dass alle anderen die ganze Zeit Sex hätten und ich die Einzige bin, die noch keinen Sex hatte. Und ich dachte, das darf natürlich keiner merken so. Und im Nachhinein denke ich, die anderen haben auch alle nur so getan. Und ich habe mir dann eben ausgemalt, wie Sex wohl sein könnte und hatte Angst, dass Sex so ähnlich sein könnte wie Schlumpfeis. Das ist ja dieses blaue Eis, was man immer haben möchte als Kind. Und wenn man das dann irgendwann kriegt, dann stellt man fest, das hatte ich mir deutlich besser vorgestellt. Und dann komme ich halt irgendwann darauf, dass Sex so ist wie Kartoffelsalat. Es gibt einfach unterschiedliche Arten von Kartoffelsalat. Es gibt guten, der mit viel Liebe gemacht wird. Und es gibt Fertigkartoffelsalat, den kriegt man ganz schnell und unkompliziert. Und dann gibt es noch Kartoffelsalat, den irgendjemand lange in seinem Kofferraum vergessen hat.
Es geht um unfreiwillige Jungfräulichkeit. Es ist, wie ihr euch denken könnt, kein aktuelles Problem mehr. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich hatte 2 Drittel meines Lebens keinen Sex. Oh, das ist aber ein unproduktiver Husten da. Ich kann dir Hustenlöser empfehlen. So, im ersten Drittel fand ich es auch noch vollkommen okay, keinen Sex zu haben. Nach der Grundschule setzte dann aber schlagartig der Druck ein. Und spätestens in der 7. Klasse war ich mir sicher, dass alle anderen es getrieben haben wie die Karnickel. Nur mit mir wollte keiner. Na, das fand ich unfair, weil ich der Ansicht war, dass ich nur das dritthässlichste Mädchen in der Klasse war. In der 8. Klasse haben sich Annalena und Jacqueline neben mir im Unterricht Zettelchen geschrieben. Ich habe so unauffällig rübergeguckt und mitgelesen. Jacqueline hatte geschrieben: Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Diese beneidenswerten 14-Jährigen, die waren sexuell schon dermaßen aktiv, dass es ihnen nicht als Selbstverständlichkeit erschien, sich an ihr erstes Mal zu erinnern. Und es kam noch schlimmer. Annalena schrieb zurück: Ja, ich weiß es noch ganz genau. Es dauerte von 7:30 Uhr abends bis 3 Uhr morgens. Und es war wunderschön. Na, Donnerwetter, Annalena. Das sind stolze 7,5 Stunden. Ich war eine Streberin, deswegen stand für mich nach der Information sofort fest, sollte ich jemals Sex haben, ginge das nur in den Schulferien. Trotzdem wollte ich schon optimal auf den großen Moment vorbereitet sein. Leider hat das Internet damals noch gemacht. Und wir hatten bei AOL nur 100 Freiminuten im Monat. Deswegen sind mir die Freuden der Pornografie vorerst verwehrt geblieben. Meine primären Recherchequellen waren dann das große Kursbuch Gesundheit für die ganze Familie und ein Buch, das ich vom Verschenktisch der Bibliothek mitgenommen hatte und das den Titel trug: Bitte nicht, Herr Lehrer, vom strengen Vertretungslehrer geil gezüchtigt und abgerichtet. Das ist immer noch antiquarisch erhältlich. Nachdem ich diese Werke intensiv durchgearbeitet hatte, glaubte ich schon ganz gut Bescheid zu wissen. Aber Bücher können echte Gefühle nicht ersetzen. Und allmählich bekam ich Angst, dass Sex so ähnlich sein könnte wie Schlumpfeis. Ich hatte mir Schlumpfeis immer wahnsinnig lecker vorgestellt, aber nie welches essen dürfen, weil meine Eltern meinten, von den ganzen Farbstoffen würde mein Hautausschlag bestimmt nicht besser werden. Als ich mir dann irgendwann heimlich eine Kugel Schlumpfeis gegönnt habe, war meine Enttäuschung groß. Es lag natürlich nicht am Eis, das Eis war okay. Es lag daran, dass ich mich jahrelang danach gesehnt und unrealistische Erwartungen aufgebaut hatte. Ich bin sehr stolz auf diese Metapher. Irgendwann hat sich dann doch noch ein tapferer junger Mann erbarmt und ich habe festgestellt, Sex ist gar nicht wie Schlumpfeis, sondern wie Kartoffelsalat. Es gibt leckeren Kartoffelsalat, der mit viel Liebe aus frischen Zutaten handgemacht wird. Und es gibt Kartoffelsalat aus dem Supermarkt, den man schnell und unkompliziert bekommt und der ganz okay schmeckt. Und dann gibt es noch Kartoffelsalat, den irgendjemand sehr lange im Kofferraum seines Autos vergessen hat. Welchen Kartoffelsalat man bekommt, das weiß man immer erst, nachdem man probiert hat.
Das Video, das wurde irgendwie innerhalb von 2 Wochen ein paar Millionen Mal angeguckt und das wird immer noch ganz viel geteilt auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen. Die Leute lieben das irgendwie.
Also nicht der gerade gehörte Mitschnitt, aber einer mit dem gleichen Text, aufgenommen von einem Fan und ins Netz gestellt, mit positiven Folgen für die Komikerin.
Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn ich ein Programm mache, dann muss auch dieser Text da drin vorkommen. Und ich habe selber erst gesehen, da hatte das schon 2 Millionen Aufrufe. Ich habe dann so angefangen, das zu gucken und dachte, oh je, das ist nicht mal, also für mein Empfinden war es kein guter Auftritt und ich hätte es nicht hochgeladen, das Video in der Form und in der Qualität. Aber wenn es dann da ist, ich habe davon sehr profitiert. Ich hatte vorher irgendwie auf Facebook, ich glaube, unter 1000 Fans und dann hatte ich auf einmal 16.000. Innerhalb von ein paar Tagen haben irgendwie mehrere tausend Leute meine Seite geliked und es gab hunderte von Kommentaren. Und das hat mich schon gefreut, natürlich.
Und so geht es immer weiter aufwärts für die Comedienne. Allein 2018 hat sie über 100 Auftritte in ganz Deutschland, dabei immer wieder auch TV-Aufzeichnungen beim SWR, WDR oder fürs Schweizer Fernsehen. Ein ungewöhnlich schneller Aufstieg, der sicher zu einem Teil mit dem erwähnten Video zu tun hat, das im Netz große Resonanz erhielt. Aber nicht nur da. Das Magazin Zeit Campus berichtete über sie. Sie war im Finale des Prix Pantheon und sie fällt einfach auf, weil sie scheinbar unauffällig ist. Diese krude Mischung zwischen schüchterner Zurückhaltung und ihrer leisen, wenig modulierenden Stimme auf der einen Seite und den Themen von Depression und Online-Dating bis Sex auf der anderen. Zudem repräsentiert sie einerseits die Generation Instagram, wo sie auch selbst aktiv ist, ist aber wiederum alles andere als Glamour, Glitzer und oberflächlich coole Selbstdarstellung. Ob man ihren Humor nun mag oder nicht, Helene Bockhorst ist auf jeden Fall unverwechselbar und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Der Sprung in die Freiberuflichkeit hat sich für sie also auf jeden Fall gelohnt und glücklicherweise ist ihr inzwischen auch nicht mehr übel, bevor sie auf die Bühne geht, was in der Anfangszeit der Fall war.
Das hat sich auf jeden Fall sehr gebessert. Also wenn man das regelmäßig macht, dann gewöhnen sich Körper und Geist doch mit der Zeit daran. Man kann einfach nicht mehrere Tage die Woche nichts essen, sondern muss dann lernen, trotzdem Nahrung zu verwerten. Und inzwischen, ich bin schon immer aufgeregt, wenn ich weiß, ich gehe jetzt gleich auf die Bühne. Aber es ist eher so eine angenehme Aufregung oder so eine freudige Erwartung. Und ich weiß eben, bis jetzt hat es immer geklappt.
Ich habe echt ein Problem. Ich will immer alle Erwartungen erfüllen. Und ich merke das im Alltag an so kleinen Sachen. Also wenn ich im Restaurant bin und der Kellner fragt mich, möchten Sie Ihr Getränk mit oder ohne Eis? Dann bin ich so, was wäre Ihnen denn lieber? Und ich wäre mal fast in der Fußgängerzone von so Sektenleuten getauft worden. Einfach nur, weil ich gemerkt habe, die wollten das wirklich. Es war denen echt wichtig. Und ich dachte dann, naja, who cares? So ein bisschen Flüssigkeit auf dem Kopf tut ja nicht weh. Man kennt das aus anderen Zusammenhängen. Das wischt man halt hinterher weg und redet nicht mehr drüber. Ich meinte Regen. Regen aus Sperma. Nicht, was ihr dachtet. Ja, aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich mich jetzt taufen lasse, nur damit diese Sektenspinner zufrieden sind und dann die Erwartungen, die ihr komischer Pinguingott an mich stellt, nicht erfüllen kann, schwierig. Ich habe mal fast eine halbe Stunde lang eine Frau angelogen, die im Globetrotter eine Umfrage gemacht hat. Einfach nur, weil ich aus Versehen ganz am Anfang eine Frage falsch beantwortet habe. Und dann hat sie sich so gefreut. Dann wollte ich ihr das nicht wieder wegnehmen. Und die Frage war, waren Sie jemals außerhalb von Europa? Und ich habe gesagt, ja. Dann habe ich gemerkt, nein. Ich war noch nie außerhalb von Europa. Aber das Problem war, das war eine Schlüsselfrage. Wenn man da ja geantwortet hat, dann durfte sie einem ganz viele weitere Fragen stellen. Zum Beispiel, wo waren Sie außerhalb von Europa? Dann habe ich gesagt, Afrika. Dann ist mir aufgefallen, dass das ein Riesenfehler war, weil Afrika ist der Kontinent auf der ganzen Welt, über den ich am wenigsten weiß. Einzige Sache, die ich mitgekriegt hatte, war, da gibt es nicht so viel zu essen. Also warum sollte ich da hinfahren? Dann wollte sie wissen, wo genau in Afrika ich gewesen bin. Und ich konnte in dem Moment kein einziges afrikanisches Land nennen. Es war mir echt peinlich. Aber wir hatten früher Erdkunde montags, erste, zweite Stunde. Wenn die gewollt hätten, dass wir da irgendwas draus mitnehmen, dann hätten sie es ein bisschen anders positionieren müssen. Das ist nicht meine Uhrzeit, Leute, wirklich. Ja, und dann hat sie eine Landkarte rausgeholt. Ich sollte auf der Landkarte zeigen, wo ich angeblich gewesen bin. Dann habe ich so eine vage Handbewegung gemacht, die die gesamte nordafrikanische Küste umfasste. Ich habe gesagt, das war eine Rundreise. Dann war sie schon ein bisschen skeptisch und wollte sie noch wissen, mit welchen Bevölkerungsgruppen ich zu tun hatte auf meiner Rundreise. Und ich konnte ja schlecht sagen, ja, hungernde Kinder. Ich habe immer im Park auf einer Bank gesessen und Kinder gefüttert. Habe kurz überlegt zu sagen, afrikanische Zwergbuntbarsche. Aber nicht jeder liebt Fische so sehr wie ich. Da ist gerade eine Flasche umgefallen, ne? Wenn wir Bonobo-Äffchen wären, dann müssten wir jetzt Sex haben. Ja, und ich habe mir echt den Kopf zermartert, was für Bevölkerungsgruppen könnte ich denn getroffen haben in Afrika. Und ich habe schon so angefangen zu schwitzen. Aber ich dachte dann, jetzt ist auch echt der falsche Moment, um zu sagen, ha, wissen Sie, was mir gerade auffällt? Ich glaube, ich war doch noch nie in Afrika. Kann sich echt irren. Ja, und dann ist es so aus mir rausgebrochen und ich habe gesagt, Nomaden und Indianer. Dann hat sie mich sehr eisig angeguckt und von der Umfrage ausgeschlossen. Mit den Worten, sie waren noch niemals in Afrika. Und sie haben noch nicht mal ein Was-ist-was-Buch zu Ende gelesen.
Ich finde, Humor ist auch so ein bisschen wie so eine Leberwurst, die man einem Hund gibt, wenn man ihm eine Tablette geben will. Also man hat irgendwas, irgendein Thema und will darüber sprechen. Und das funktioniert viel besser, wenn man es auf eine lustige Art macht. Dann interessiert das Leute und dann hören die sich das gerne an. So kann man quasi so eine Tablette in die Leberwurst drücken und das dann verfüttern. Wenn man nur die Tablette hingeben würde, dann würde der Hund sagen, na, lass mich in Ruhe.
Ja, ich habe mir neulich ethische Schuhe gekauft. Kennt ihr ethische Schuhe? Hat da jemand Ja gesagt? Ist hier ein Schuhbruder? Nee. Also ich erkläre euch das sonst kurz. Ethische Schuhe, das sind so Schuhe, die kauft man sich, um zu zeigen, ich bin ein besserer Mensch als ihr. Die werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Und für jedes Paar Schuhe, was hier jemand kauft, kriegt ein Kind in Afrika das gleiche Paar Schuhe geschenkt. Ja, keine Ahnung, wo genau in Afrika. Aber ich dachte, Hauptsache Gutes tun. Aber das Problem war, das waren die unbequemsten Schuhe, die ich jemals hatte. Also das zahlt sich offenkundig gar nicht aus, wenn man Arbeiter fair bezahlt. Und wenn man die nur 8 Stunden am Stück arbeiten lässt, die brauchen auch ein bisschen, um in Schwung zu kommen. So längere Schichten und ein bisschen Disziplinierung. Dann drückt nachher auch nichts. Aber mein Hauptproblem war gar nicht mal, dass meine Füße geblutet haben wie noch nie in meinem Leben. Das Schlimmste war, wegen meiner Empathie musste ich mich die ganze Zeit hineinversetzen in dieses kleine Kind in Afrika, das weiß Gott genug Probleme hat. Und jetzt auch noch diese Schuhe. Ich habe das immer vor mir gesehen, wie das so nur mit diesen Schuhen bekleidet so eine staubige Landstraße entlang humpelt, immer vor sich hin murmelt, was hast du mir angetan, du dumme europäische Hure? Ja, und da heißt es immer, man kann sich ein gutes Gewissen kaufen. Das kann man überhaupt nicht.
Scheitern, Sex und Selbstzweifel.
Ich finde, man muss erstmal sich selbst lieben.
Die fabelhafte Welt der Helene Bockhorst.
Oder Obst, bevor man andere lieben kann.
Eine Sendung von Anja Buchmann. Redaktion Daniela Meyer und Kerstin Janse.
Neulich hatte ich ein Date mit mir selbst und das war echt schön. Ich hatte eine sehr angenehme Körpertemperatur. Hab das aber gar nicht weiter thematisiert. Dann habe ich mich noch selbst nach meiner Telefonnummer gefragt und die war dann auch richtig. Und im Übrigen ist Selbstbefriedigung das Einzige, was wir Menschen den Fischen voraus haben. Fische können sich überhaupt nicht selbst befriedigen. Aber was alles andere angeht, lernt von den Fischen. Also geht raus, kommuniziert, färbt euch prächtig. Und damit ihr euch das merkt, werde ich jetzt zum Schluss meine Brille abnehmen. 1, 2, 3.